Heute spreche ich mit Professor Lorenz Grigul.
Warum reden wir so selten miteinander? Das müssen wir ändern, aus meiner Sicht. Und ich stelle auch fest, dass die Erwachsenen- und Kinderärzte, Stichwort Transition, zu wenig miteinander vernetzt sind. Alle sind so viel mit sich beschäftigt und keiner hat Zeit, in den Dialog zu gehen. Aus meiner Sicht liegt es dran, weil es unbequem ist, weil es nicht haptisch sich gut anfühlt. Und das möchte ich mit Unrare als zweites ändern. Und als drittes, glaube ich, müssen wir können Erfahrungswissen besser nutzen.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Lorenz Grigul. Und wir reden heute darüber, wie man zusammen vernetzt besser werden kann. Dieses Motto würde ich mal ausrufen. Herzlich willkommen, lieber Lorenz.
Herzlich willkommen, beziehungsweise danke, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Professor Grigul ist der Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen in Bonn. Er ist Facharzt für Kinderheilkunde mit dem Schwerpunkt pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Und er hat sich selber mit dem Themenvorschlag hier gemeldet. Aber wir reden explizit heute nicht ausschließlich über seltene Erkrankungen. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig vorneweg. Aber wir reden vielleicht auch ein bisschen über seltene Erkrankungen. Und so im Vorfeld hattest du gesagt, mein Ziel ist es, den Zufall zu überlisten.
Das hast du schön gesagt und dir schön gemerkt.
Was meinst du damit?
Damit meine ich das, was Patientinnen und Patienten uns erzählen. Die sind symptomatisch und sagen, ich war beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ich war bei meiner Kinderärztin, ich war beim Orthopäden, ich war bei der Ernährungsmedizinerin und alle hatten gute Empfehlungen, aber eine Fehldiagnose. Und dann kam Detektiv Zufall und ich saß noch nicht bei Doktor ... oder Ärztin ... auf dem Stuhl und die wusste sofort, was ich habe. Und diesen Zufall, der Patientinnen und Patienten ohne Diagnose viel Kummer bereitet, den möchte ich überlisten, indem wir besser netzwerken.
Okay, das heißt, es geht schon darum zu gucken, dass man Diagnosen früher und besser schneller stellt.
Ich finde, das ist in unserem Beruf und für unsere Patientinnen und Patienten ein zentrales Anliegen, ja.
Und da kann man jetzt sagen, naja, dafür gibt es ja Zentren für seltene Erkrankungen, da schreiben wir eine Anmeldung und damit haben wir unseren Job getan. Aber du möchtest gerne noch ein Schrittchen weitergehen.
Ja, ich möchte viele Schritte gerne weitergehen. Und die Zentren für seltene Erkrankungen sind eine schöne Erfindung. Ich finde auch deine Kinderklinik eine tolle Erfindung. Ich finde auch Hausärztinnen und Kinderärzte-Niederlassung eine tolle Erfindung. Aber unterm Strich arbeiten wir doch alle mehr oder weniger auf einer Insel und alleine. Und das Wissen ist auch fragmentiert und den Patientinnen und Patienten kann noch nicht zeitgemäß geholfen werden.
Okay, und wie denkst du, kann man dieser Fragmentierung entgegenwirken?
Indem wir diese Fragmente zu einem großen Ganzen zusammensetzen.
Und das machen wir mit einer neuen Plattform, einer App.
Zum Beispiel, ich möchte gerne die Gelegenheit und das Gespräch mit dir nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich es komisch finde, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden, wenn es darum geht, gebrauchte Klamotten zu verkaufen oder Hunde-Gassi-Geh-Gruppen zu finden auf Facebook, auf WhatsApp, aber dass wir unsere Gesundheit mit Fax und Telefonaten organisieren, finde ich altertümlich und traurig.
Okay, kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, kann das ausgesprochen gut verstehen. So, deine Idee heißt Unrare Me und deine Idee ist ja nicht nur eine Idee, sondern sie ist schon ein laufendes Projekt. Aber vielleicht kriegen wir durch diesen Podcast das Projekt noch ein bisschen schneller ans Laufen. Erzähl mal von Unrare Me.
Ja, gerne. zur Wahrheit gehört, es ist nicht meine Idee, sondern es ist, gibt viele Mütter und Väter von Unrare Me. Und ich bin stolz, einer der Mitväter oder Mitonkels zu sein. Also Unrare Me ist eine App, eine Vernetzungsidee, ein Tinder für Leute ohne Diagnose, ein Netzwerk, auf dem sich sowohl Betroffene, also Patientinnen und Patienten, Experten, also Leute wie du und ich, Angehörige oder auch Netzwerkgruppen, also Selbsthilfegruppen treffen, organisieren, anmelden und austauschen können. Und du hattest ja eben gerade gesagt, Thema Diagnose, das ist ein Aspekt. Wir wissen beide sehr genau, dass es mit der Diagnose beileibe nicht getan ist, sondern dass es danach weiterhin viele Herausforderungen gibt, über die man sich austauschen kann.
Okay, und wie lange arbeitet ihr schon dran?
Die Geburtsstunde von Unrare Me war ein Dissertationsprojekt von Lara Kühnle. Die hat damals als Medizinstudierende in Hannover gearbeitet und wir beide haben den Prototyp von Unrare Me entwickelt. Und dann kam vor 2,5 Jahren Henriette Högel vom Kindernetzwerk auf mich zu und hat gesagt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr gemeinsam, also dem Kindernetzwerk und anderen Menschen, Unrare Me richtig zu einer App zu machen. Und seitdem ist die Designagentur 99 Grad aus Wiesbaden dabei, Ralf Schmidt, Lara, Justus und eben das Zentrum für seltene Erkrankungen am Uniklinikum Bonn. Ach so, Entschuldigung. Und ich habe Gundula Ernst von der medizinischen Psychologie der Medizinischen Hochschule und das Team vom Fraunhofer Institut vergessen.
Okay, und falls du noch jemanden vergessen hast, dann entschuldigen wir uns jetzt hier schon mal proaktiv. Genau, also sowas geht nur gemeinsam und auch gemeinsam Netzwerken startet schon mal mit einem Netzwerk. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Jetzt kann ich mir das immer noch nicht so genau vorstellen. Also bei Tinder weiß ich, da gibt es sozusagen Menschen, die andere Menschen suchen. Aber das ist ja irgendwie komplizierter als Tinder, euer Unrare Me, weil es geht um Patienten, Patienten-Selbsthilfegruppen, es geht um Grundlagenforscher, es geht um Anwender, es geht um Hausärzte. Und es geht um alle möglichen Erkrankungen. Das ist ja ein Riesenwust von Infos, von Vernetzungsmöglichkeiten. Wie geht es denn?
Vielleicht hat es deswegen auch noch keiner versucht, weil alle, so wie du gesagt haben, wie soll das funktionieren, das ist doch viel zu kompliziert. Also, Patientinnen und Patienten geben Symptome ein, geben Diagnosen ein, können auch angeben, wo die Beschwerden sind. Und dann haben wir eben das genannte Team vom Fraunhofer, Armin und Max, die mit klugen mathematischen Algorithmen und Schachzügen dann die richtigen Matches zusammentun. Zusätzlich ist natürlich der Zauber der KI liegt immer in den Informationen, die zur Verfügung stehen. Das ist bei Tinder genauso wie bei Instagram, bei TikTok. Man braucht Informationen, um die richtigen Menschen zusammenzubringen. Und wenn beispielsweise du als Kindergastroenterologe dich anmeldest, kannst du dort bei uns, bei Unrare, angeben, welche Krankheiten bei dir im Wartezimmer sitzen, salopp formuliert. Also was für Patientinnen und Patienten du betreust. Und das sind dann wiederum Informationen, die dir helfen können als Kindergastroenterologe mit anderen Kindergastros. Oder vielleicht passt du ja eigentlich auch gut zu Logopädinnen und Logopäden, die nicht auf den ersten Blick mit dir vernetzt sind. Und zu Angehörigen, die sich fragen, wie macht man es eigentlich mit einer PEG, wenn die 3 Monate drin liegt und immer noch gerötet ist. Also diese Quervernetzungen, die so naheliegend sind, können wir über den Anmeldeprozess bei Unrare Me abbilden und dadurch die richtigen Leute zueinander matchen.
Okay, und das ist, wenn ich das richtig verstehe, eine lernende KI mit einem primär mal einem programmierten Algorithmus.
Ja, also das sind immer wachsende Organismen und wir bekommen ja auch Feedback von den Nutzenden in der App, aber auch mittelbar, aufgrund derer wir natürlich sowohl die Algorithmen anpassen, aber auch die Informationen, die wir erfassen, anpassen und dadurch verändert sich das Biotop. Wir bitten beispielsweise die Nutzenden, ihr Match zu bewerten und versuchen daraus, wie jedes soziale Netzwerk im Verlauf besser zu werden für die Nutzenden.
Okay. Jetzt sehe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten der Vernetzung. Lass uns doch mal versuchen, an einzelnen Beispielen das zu machen. Also jetzt zu unserer Szene der Kindergastroenterologie zum Beispiel. Wir sind auf Silo miteinander vernetzt und da geht es im Wesentlichen darum, dass da Fälle eingestellt werden und jemand sagt, hier hat einer noch eine Idee oder wir sind therapeutisch da und da, hat einer therapeutisch noch eine Idee. Und dann werden dieser Chat wird quasi nach Fällen geclustert und dann kann da jeder drauf antworten. So nutzen wir das und benutzen diese eine genannte App, weil wir eben nicht WhatsApp benutzen wollen und gucken, dass es möglichst datensicher ist. Wäre sowas möglich auf UnrealMe?
Sowas ist jetzt schon möglich und wäre die Funktion Gruppenchat, wobei ich damit nicht zufrieden bin. Weder mit der Funktion auf Silo noch mit dem Gruppenchat bei Unreal. Und das liegt daran, wir sind beide schon ältere Semester und wir wissen, viel Zauber liegt in der Patientenvorstellung und in der Struktur. Und viel Abrieb und Redundanz liegt darin, dass Patienten unterschiedlich oder nicht optimal vorgestellt werden, dass wichtige Informationen fehlen. Dieses Feature möchte ich und werden wir dieses Jahr, aller spätestens Q1 nächstes Jahr, so abbilden bei Unreal, dass man den schwierigen Patienten dort vorstellen kann und dann Diskussionsgruppen bei Unreal datenschutzkonform dort haben werden kann.
Okay. Und erster Schritt ist wahrscheinlich eine entsprechende datenschutzkonforme und vernünftige Anmeldung, weil ihr wollt ja gucken, dass da nicht irgendwie irgendein Hacker aus China sich anmeldet. Wie macht ihr das?
Also Hacker wird es immer geben, solange es Plattformen gibt. Und das Einzige, was man machen kann, ist, dass man sich an die Gesetze natürlich hält und dass man im Kontext jetzt mit Anmeldungen von Fachpersonal ist es so, man muss angeben und uns auch ein Dokument vorlegen, aus dem hervorgeht, jawohl, Herr Grigol ist wirklich Kinderarzt oder ist zumindest Arzt und erst dann bekommt er in Unreal auch das Zertifikat, dass man nachgewiesener Healthcare Professional ist. Und wir haben auch Leute schon darauf hingewiesen, dass ihr Dokument nicht ausreicht, um in diesen Status zu kommen. Und das Zweite ist, Gesundheitsdienstleistende sind bei Unreal mit Klarnamen unterwegs. Und das heißt, im zweiten Schritt, ich kann da auch immer sehen, gibt es denn diese Person überhaupt? Und ich hatte zum Beispiel mal einen Namensvetter, der sich angemeldet hat. Das war der geschätzte Kollege Lorenz Kiewul. Und da dachte jemand, da hat sich wohl jemand einen Spaß erlaubt und da mit so einem Spaßnamen sich angemeldet. Aber den gibt es wirklich. Das ist ein Neuropädiater aus München. Den habe ich über Unreal jetzt kennengelernt. Und das heißt, wir gehen dem schon nach. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sicherer als andere Möglichkeiten oder andere soziale Medien, die derzeit verfügbar sind.
Okay, also nur nochmal, dass ich das wiederhole. Healthcare Professionals müssen nachweisen, dass sie solche sind und sie treten immer im Klarnamen auf.
Korrekt.
Okay, und wie ist es jetzt mit Patientinnen und Patienten?
Die besorgen sich am Anfang des Anmeldeprozesses einen sogenannten Avatar, also eine anonyme Identität, mit der sie dann bei Unreal unterwegs sind. Und da ist es so wie überall, wo man anonym unterwegs ist. Da gibt es vielleicht am Ende eine IP-Adresse, aber letztlich diese Personen sind für uns nicht nachvollziehbar. Und das ist auch unser Qualitätsversprechen.
Das heißt, also als Patient kann ich sagen, ich bin da anonym, ist sozusagen positiv, weil ich kann nicht zurückverfolgt werden oder wenn ich mich kritisch äußere zu meinem betreuenden Arzt, dann habe ich da keine Sorgen zu erwarten. Umgekehrt heißt er natürlich auch, wenn ich da anonym unterwegs bin, habe ich natürlich auch jede Möglichkeit, Schindluder da zu treiben. Ist das ein Problem bei euch auf der Plattform oder nicht?
Bislang nicht. Das klingt für mich so nach dem Arzt-Bashing-Phänomen oder Ärzte-Bashing-Phänomen in den einschlägigen Bewertungsportalen, die degeneriert sind zu einem Ort, um sich über Anmeldeprozesse und unfreundliches Personal zu beschweren. Das ist gar kein Use Case von Unrare. Der Use Case von Unrare ist, dass ich mich mit Behandlern austausche. Und ich rede nicht über meinen Behandler, sondern ich rede mit jemandem, der auch gerne bereit ist zu reden. So, ich nehme das typische Beispiel. Ich habe gerade Leerlauf, ich sitze an der Bushaltestelle und ich sehe bei Unrare eine Anfrage, die zu mir passt wie Arsch auf Eimer. Dann kann ich zu dieser Anfrage schnell etwas sagen. Ich oute mich als Lorenz Griegel und kann meine Informationen, mein Wissen teilen. Und es ist noch nie vorgekommen, Unrare gibt es jetzt 1,5 Jahre knapp, dass dann darüber ein Shitstorm gestartet wäre, so nach dem Motto, was hat der Griegel denn da schon wieder geschrieben? Überhaupt nicht. Also wir haben aber auch eine Etikette, also freundlich gemeinte Hinweise, was wir bei uns wollen und was wir nicht wollen.
Okay, sag mal so ein paar Beispiele vielleicht.
Wir wünschen uns einen wertschätzenden Umgang. Feedback ist erwünscht, aber Feedback erfolgt nach den Sandwich-Regeln, dass man mit was Positivem anfangen kann und dann die Kritik kommt und man auch mit einem konstruktiven Kommentar enden kann. So, das wären 2 einfache Beispiele.
Also finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, also ich habe mich da, glaube ich, mal angemeldet bei euch. Ich bin aber kein Nutzer. Ich glaube, auch in dem Moment, wo ich da zweimal irgendwie schräg angesprochen werde von der Seite, hätte ich dann auch ganz schnell keine Lust mehr. Könnte ich mich wehren irgendwie? Wenn ich sage, also hör mal, jetzt bin ich da zweimal wirklich schräg von der Seite angemacht worden, da habe ich wenig Lust zu, dass das weiter mir passiert.
Auf jeden Fall. Da bitte ich dich drum, wenn du als Nutzer bei Unrare Me schräg von der Seite angequatscht wirst, bitte ich dich zu sagen, von wem das ist, an uns. Also die Mail ist schnell zu finden, oben rechts in der App. Und dann kontaktieren wir diese Person, die dich schräg von der Seite angesprochen hat. Wir versuchen, den Sachverhalt zu klären. Und wenn wir keine Reaktion oder keine angemessene Reaktion bekommen, fliegt dieser schräg von der Seite rempelnde Stinker raus aus Unrare.
Okay. Du hast gesagt, ihr seid jetzt seit 1,5 Jahren unterwegs. Wie viele Nutzer habt ihr denn so? Und gibt es eine angestrebte Zahl oder ist das alles nach oben offen?
Also als wir das Vorgespräch hatten, waren wir bei 4.000 und jetzt sind wir knapp bei 5.000. Also es geht weiter kontinuierlich hoch und wir wollen kontinuierlich wachsen. Wir sind kein Geschäftsunternehmen mit Quartalszahlen und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, in 2 Jahren wollen wir die 100.000 geknackt haben. Das wäre schön und wünschenswert und wir arbeiten daran, so wie heute hier bei dir. Aber da müssen wir auch ehrlich sein, wir haben alle andere Hauptberufe und sehen das als Teil unserer Arbeit und hoffen einfach, dass am Ende die Qualität und das gute Gespräch darüber wirkt.
Okay. Ich hatte vorhin uns Kindergastroenterologen als Beispiel für Falldiskussionen genannt, was ja viele niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte haben, sind Qualitätszirkel, also Austausch von erstens Basisinformationen, wir treffen uns live und vor Ort in der Ärztekammer XYZ um so und so viel Uhr, aber auch Informationen, Behandlungsstandards aus dem Olgelle, die zum Beispiel in Stuttgart kursieren. All solche Dinge werden auf den Qualitätszirkeln besprochen. Würdest du da eine Rolle für Unrare Me sehen?
Auf jeden Fall. Genauso wie jede andere Organisation sich auch bei Unrare eigentlich zukünftig besser aufstellen könnte, sehe ich auch diese Funktion bei den Qualitätszirkeln, um Neuigkeiten auszutauschen oder auch um schwierigen Patienten zu diskutieren. Ich muss gestehen, dass diese Diskussion schwieriger Patienten habe ich seltener erlebt im Qualitätszirkel als andere Sachen. Das ist doch ein Ort eher, wo Fortbildungen Raum hat, wo organisatorische Sachen besprochen werden. Und ich habe noch keinen perfekten Ort für den schwierigen Fall im Internet gefunden, auf keiner Plattform, obwohl uns allen dieser schwierige Patient, dieser Patient, wo wir ein Bauchgefühl haben, viel Kopfzerbrechen macht. Und deswegen ist das für mich ein erklärtes Wunschziel, dafür einen Ort bei Unrare zu machen. Und ich habe dir ja schon gesagt, der geschlossene Gruppenraum ist eine Möglichkeit, die schon jetzt verfügbar wäre, die ich nicht optimal finde. Aber wir werden zukünftig eine bessere Funktion dafür bei Unrare haben werden.
Okay, das ist ja, habe ich so das Gefühl, das ist ja, sind ja so zwei Teile. Oft sind so organisatorische Sachen wie Abrechnungsziffer, Schnick, Schnack, Schnuck hat sich verändert oder solche Dinge, aber auch Dokumente teilen. Aber und häufig dann in den Kaffeepausen finden dann so Dinge statt wie, ich habe da übrigens einen, so, das würde beides gehen. Und was wir im Vorfeld auch schon mal besprochen hatten, du hast gesagt, Dokumente teilen und nicht jeder muss das Rad neu erfinden, wäre zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit über Unrea. Also Stichwort SOPs teilen, Standards teilen, jetzt wieder kindergastroenterologisches Beispiel, der Bauchschmerzfragebogen, den wir bis jetzt über unsere Homepage der Fachgesellschaft verteilen, kleiner Werbeblock www.gpge.eu. Da gibt es den, aber grundsätzlich könnte man all sowas auch bei Unrea hinterlegen, oder?
Auf jeden Fall. Im Grunde berührst du natürlich gerade genau diesen Aspekt, den wir am Anfang hatten. Die meisten Sachen sind auffindbar. Hoffentlich hat jetzt auch der Letzte, die Fachgesellschaft für Kinder mit Bauchproblemen, gehört und gelernt, aber es wird immer wieder Leute geben, die sagen, wow, was für eine tolle Homepage, was für wunderbare Informationen. Und deswegen komme ich auch wieder an dieser Stelle zum Anfang. Warum nicht einen Ort des Netzwerkens für Gesundheit? Und das ist also dann meine Werbebotschaft für Unrea Me, das gemeinsam zu einem Ort machen, der das schaffen kann. Nicht um die anderen kaputt zu machen, sondern um sie alle zusammenzuführen.
Du hast gesagt, es gibt ja viel Informationen im Internet und wir finden die alle nicht, weil wir nicht so genau wissen, wo es denn so ist. Ich übe gerade KI zu benutzen für sowas. Also, was weiß ich, das Google-Tool oder ChatGPT versuche ich dafür zu benutzen. Ist sowas grundsätzlich denkbar, dass ich stattdessen Unrea Me aufmache und sage, finde mir einen Fragebogen für chronische Bauchschmerzen bei Kindern? Geht das? Gibt's das?
Nein. Also die kurze Antwort nein und die etwas längere Antwort, es ist vermessen. Wie können wir hatten eine Drittmittelförderung vom BMG und sind jetzt Leute, die das Herz am rechten Fleck haben und die sich engagieren. Wie viele Milliarden stecken hinter OpenAI und den Menschen, die versuchen, dem etwas entgegenzusetzen? Nichtsdestoweniger ist ja die Frage, die du und ich uns stellen können, okay, will ich Meta und Konsorten helfen, noch mächtiger zu werden oder möchte ich einen datenschutzkonformen Kosmos mitgestalten, der sicher ist, der zuverlässig wirkt, der nicht manipuliert werden kann von extern. Und da würde ich sagen, so wie wir es jetzt bei ChatGPT erleben, das ist jetzt schon mächtig und alle kriegen rote Ohren, wenn sie merken, was damit alles möglich ist. Wir merken auch alle die Grenzen und die Grenzen sind auch gut in Publikationen aktuell immer wieder dokumentiert, dass da halluziniert wird, dass da manipuliert wird, dass da ein Gender-Bias, ein Rassen-Bias ist. Aber es ist sehr vollständig und das ist Fluch und Segen zugleich. Wir können bei Unrea Me sehr viel enger kuratieren, welche Informationen wir dann KI-basiert nutzen wollen. Daran arbeiten wir und dafür haben wir auch das Fraunhofer mit an Bord.
Und dann hilf mir nochmal, mir vorzustellen, wie wir SOPs, die jeder von uns in der Klinik hat, und zwar viele davon hat, also jede Notaufnahme hat Unmengen von SOPs. Jede Fachabteilung hat Unmengen von SOPs. Und du hattest im Vorfeld gesagt, na, nicht jeder muss das Rad neu erfinden, was ja ich auch total wichtig finde. Wie muss ich mir das dann bei Unrea Me vorstellen?
Also ein einfaches Beispiel, wenn man sagt, ich möchte meinetwegen Kinder-Neonatologien, schließen sich in einer Gruppe bei Unrea zusammen, können die in dieser gerne geschlossenen Gruppe, weil sie sagen, das sind Dokumente, die soll nicht jeder kriegen. Da ist vielleicht auch ein Copyright-Issue, da steckt Arbeitszeit dahinter. Und dann kann man in dieser Gruppe Dokumente hochladen und dann kann nur diese Gruppe diese Dokumente lesen, sehen und selber runterladen. Also das wäre ein ganz simpler Use Case, der auch schon jetzt bei Unrare nutzbar ist und der auch genutzt wird. Also wir haben Gruppen, in denen zum Beispiel in der LGG-Gruppe, Low-Grade Glioma, da wurde der Flyer von einem aktuellen Symposium runtergeladen und ich glaube eine aktuelle SOP zur Bestrahlung bei bestimmten niedriggradigen kindlichen Tumoren wurde da hochgeladen, um darauf aufmerksam zu machen in dieser Gruppe.
Okay, also das ist so eine Gruppengeschichte.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser Infecto-Gingi-Mundgel aufmerksam machen. Entzündungen und Wunden im Mund können zahlreiche Ursachen haben. Infecto-Gingi hilft egal, ob bei Hand-Fuß-Munderkrankung, Aphthen oder Stomatitis. Infecto-Gingi enthält neben schmerzlinderndem Lidocain auch die pflanzlichen Wirkstoffe Salbei und Kamille. Dank der einzigartigen Wirkstoffkombination und hervorragenden Haftung auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut stillt Infecto-Gingi den Schmerz, fördert die Wundheilung und wirkt antibakteriell. Infecto-Gingi ist ab Geburt zugelassen und bis 12 Jahre erstattungsfähig und ist jetzt auch in der größeren 20-Gramm-Packung erhältlich. Falls Infecto-Gingi auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infecto Farm.
Das Ganze offen gedacht nochmal war ja auch, Stichwort Schwarmintelligenz war ja auch noch eins eurer wesentlichen Punkte. Und da erlebe ich so ein paar Dinge, wo ich dann manchmal auch scheitere. Also wir versuchen im Alltag eine seltene Diagnose zu stellen. Wir fragen den Genetiker, denkst du, du könntest uns da mit genetischer Diagnostik helfen? Und der Genetiker sagt, ja, kann ich machen. Oder ja, das Institut XYZ macht diese Diagnostik noch besser. Und dann kriege ich einen genetischen Befund und der geht irgendwie 5, 6, 7 Seiten. Und dann steht da drin, diese Mutation ist 2-mal beschrieben, 1-mal mit klinischer Relevanz, 1-mal ohne klinische Relevanz. Und ob vielleicht die Heterozygotie da noch irgendeine Rolle spielt, ist unklar. So, dann habe ich viel gemacht und denke, hey Freunde, was mache ich jetzt damit? Kann Unrare me helfen?
Ja. Unrare me kann dir in der Situation genauso helfen wie jeder liebe klinische Humangenetiker. Und das heißt, so wie, das wirst du auch kennen, es gibt Menschen, Experten, die gerne in den Dialog treten. Das kenne ich meinetwegen von klinischen Mikrobiologen, wenn man dann so einen komischen Abstrich oder Blutkulturbefund hat und dann sagt, ey, ist das jetzt relevant oder nicht? Das ist ja nichts anderes. Und dann ruft man den klinischen Mikrobiologen an und sagt, hier, der und der Patient, die Probennummer, sag mal was dazu. Und dann fangen die an zu erzählen. Das ist dann so die Ergänzung zu dem Befund, der in Schriftform immer rechtssicher oder, keine Ahnung, gerichtsfest sein muss. Und dann lernt man dazu und bekommt die Erklärung. Genauso kenne ich das von einem Radiologen, der mir manchmal erklärt, welche Methode und warum und wieso er jetzt nicht schreiben konnte, dass das metastasenverdächtig ist oder eben doch. Und so geht das auch mit der Humangenetik. Das heißt, eben dieser Befund, den kannst du dir entweder in deiner zu gründenden Unrare-Me-Gruppe, so erklär mir meinen Genetikbefund bei Unrare, eine tolle Gruppe, wo man seine Frage losstellt, natürlich darauf achtet, dass man da jetzt keine Patientendetails so ohne weiteres teilen sollte, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, obwohl mal wir ja die Hand drauf haben, wer mitliest. Aber ein anderes Thema, was wir vielleicht noch mal in der zweiten Frage berühren dürfen. Aber grundsätzlich da zu sagen, ich habe einen Befund, den ich nicht verstehe, hilf mir weiter, ist ja ein alter Hut und gibt es im Übrigen ja deswegen auch schon diese Was-hab-ich-Initiative aus Hamburg, wo sich Patienten dran wenden können, die ihren Arztbrief nicht verstehen. Und jetzt erleben wir, uns geht es genauso wie unseren Patienten. Wir kriegen Befund und verstehen es nicht. Also in einem Satz, ich glaube, es ist einfach, sich mit Humangenetikern bei Unrare zu vernetzen und dann zum Beispiel im absolut super sicheren 1:1-Chat über einen Befund auszutauschen oder darüber jemanden kennenzulernen, den man im Zweifelsfall auch mal anrufen kann, Stichwort Networking oder eben eine entsprechende geschlossene Gruppe.
Okay, das finde ich schon mal super hilfreich, die Vorstellung, da schreibe ich was rein und dann werde ich verknüpft mit jemandem, der mir da vielleicht helfen kann. Gibt es so eine Gruppe? Hilft mir, die Genetik zu verstehen schon?
Noch nicht.
Okay.
Aber ich glaube, heute Abend wird es die geben.
Sehr gut. Also das müssen wir aus meiner Sicht unbedingt machen. Eine der Überlegungen, die ich noch so hatte, wenn ich mich da anmelden kann, auch als approbierter Arzt, ist ja nicht gesagt, dass alle approbierten Ärzte auch nach etablierten Standards handeln und denken. Ich sage mal das Stichwort: hier im Großraum Stuttgart gibt es eine Initiative von Eltern, die denken, ihre Kinder leben durch Licht. Und da gibt es einen Arzt, der das Ganze unterstützt. Die kriegen also ihre Energie, alles, was sie so brauchen, durch Licht. Und da gibt es einen ärztlichen Kollegen, der das durchaus cool findet und unterstützt. Wie kann man sowohl Patientinnen und Patienten als auch ärztliche Kollegen vor solcher Scharlatanerie bewahren?
Da hilft nicht Unreal alleine. Das, was du ansprichst, ist ja ein Problem oder eine Herausforderung, die es gibt, solange es Menschen gibt und unterschiedliche Meinungen. Das bewegt mich manchmal sehr und manchmal macht es mich ratlos. Da ist Unreal.me eine von vielen Antworten. Aber grundsätzlich sagt das alte Sprichwort, dass gegen Doofheit kein Kraut gewachsen ist, dass Bildung der Schlüssel zu vielen Lösungen ist und dass der wertschätzende Dialog auf Augenhöhe. Wenn jemand Heilung in Licht sucht, dann ist diese Person sehr verzweifelt und hat etwas erlebt vorher. Und dass man vielleicht dieses Falschabbiegen auch durch gute Orte wie Unreal.me verhindern, helfen kann, wäre ein kleiner Beitrag. Es würde es sicherlich nicht auf null reduzieren.
Und ist trotzdem denkbar, dass man bestimmte Beiträge als unwissenschaftlich sozusagen rausschmeißt. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Zöliakie kriege ich immer wieder mal die Frage, da gibt es so eine Initiative in der Schweiz basiert, man muss nur das Immunsystem überstimulieren durch möglichst viel Vollkornprodukte und irgendwann verlernt der Körper das. Das ist medizinisch Unsinn. Aber gibt es immer wieder Eltern, die sich sozusagen auf diesen Pfad verirren. Wie könnte man solche Dinge verhindern?
Nur da, wo wir es auch sehen. Also ich habe dir ja skizziert, dass bei Unreal der Datenschutz groß geschrieben wird, im Gegensatz zu allen anderen Plattformen, die es gibt. Im 1:1-Chat lesen wir nicht, was die miteinander ausbaldovern. Das ist gut so. Und das wissen die Nutzenden auch. Und da wir die Inhalte nicht kennen, wird da auch nichts rausgenommen oder markiert als falsch oder unwissenschaftlich. Alle andere Informationen, die wird zum Teil mitgelesen, zum Teil kontrolliert oder eben es greift das Momentum, dass etwas gemeldet wird, dann kontrolliert und dann entsprechend der Disclaimer dann dahin kommt. Und dann kann man natürlich auch tätig werden.
Okay. Jetzt hatten wir viel über Patienten und, sag ich mal so,
kindergastroenterologische Themen.
Genau, klinisch tätige Menschen gesprochen. Drehen wir das Ganze mal um. Grundlagenforscher. Da habe ich auch manchmal den Eindruck, die forschen so vor sich hin, aber so ein bisschen Reality-Check, der fehlt manchmal so ein bisschen. Kann man denen helfen?
Ja, und das Lustige ist, Axel, denen geht es genauso mies damit. Ich habe auch immer gedacht, boah, die haben den Kopf so in den Wolken stecken, warum gehen die nicht mal zum Patienten? Und habe in den letzten anderthalb Jahren über Unreal.me gelernt, dass die zum Teil kreuzunglücklich deswegen sind, weil die haben theoretische Modelle, die haben vielleicht Mausmodelle und fragen sich, wie sieht das denn im klinisch humanoiden Phänotyp aus und haben Riesenprobleme, Riesenlust, sich zu vernetzen. Und wir sind deswegen auch sehr froh darüber, dass wir jetzt über die Bardet-Biedl-Syndrom-Gruppe und insgesamt Menschen, die im Labor arbeiten und Interesse haben, Patienten zu finden, in die gleiche Richtung gehen. Also sagen, hier, ihr seid im Labor und das ist die dazugehörige Patientengruppe. Habt ihr nicht Lust, euch besser zu vernetzen? Und beide freuen sich drüber und haben dann also ein starkes Win-Win, weil da natürlich die Patienten, wenn es für bestimmte klinische Erscheinungsbilder noch keine wirksamen Therapien oder zugelassenen Therapien gibt, dann sind die Patientenvertretung extrem interessiert zu horchen, was passiert im Labor oder auch Einfluss zu nehmen und zu sagen, hier, da ist unser Leidensdruck, könnt ihr nicht in der Richtung mal in euren Modellen entsprechend schauen.
Okay, das wäre ja tatsächlich Win-Win, wenn die Patientengruppen sagen könnten, also für uns als Patienten ist das klinisch relevante Thema so und so, guckt, liebe Grundlagenforscher, okay, auch interessant. Ein anderer Punkt, der ja in der medizinischen Literatur momentan ganz wichtig ist, ist Patient-Related Outcomes. War früher ja nie so richtig in unserem Fokus. Also wie geht es den Patienten damit und wie empfinden die ihren Therapieerfolg? Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn man die Informationen bündelt, dass das hilfreich sein könnte.
Ja, ich meine, wir müssen uns an der Stelle alle an die eigene Nase packen, dass es so lange gedauert hat, bis Patient-Related Outcome eine Relevanz bekam. Schäme ich mich dafür. Wir haben irgendwie haben auch Scheuklappen aufgehabt und ich finde es großartig, dass das jetzt mehr in den Fokus rückt. Wir haben eine Tagebuchfunktion bei UnwearMe, die wird mit dem nächsten Update freigeschaltet werden. Das heißt, ich möchte weg, dass man für jede Erkrankung eine eigene App hat. Eine Kopfschmerz-App, keine Ahnung, eine Regelblutungs-App, eine Fruchtbarkeits-App, eine Augeninnendrucks-App, eine Zahnschmerz-App und so weiter und so weiter. Sehr nervig und auch teuer am Ende. Wir werden eine Tagebuchfunktion bei UnwearMe demnächst freischalten und dann kann man sehr einfach und sehr niedrigschwellig Patient-Related Outcome darüber dokumentieren.
Und auch, sage ich mal, Erfassung von Patientengruppen, quasi Datenerfassung, wie entwickeln sich Patienten, was weiß ich, mit, Entschuldigung, ich kenne nur Gastro, Alpha-1-Antrypsin-Mangel zum Beispiel, solche Dinge. Auch da gibt es eine App, eine isolierte App.
Ja, also Anspruch und Wirklichkeit. Die Alpha-1-Antitrypsin-App von David Katzer und Alexander Weigert und Professor Ganschu, die ist klasse. Und diese Apps und diese Anwendungen, die dazu führen, dass wir ein Register für Krankheiten haben, die soll und wird es hoffentlich noch lange geben. Mein Wunsch wäre, das zusammenzuführen. Und ein Wunsch kann ja auch sein, dass wir mit Unrare helfen, auf die Alpha-1-Antitrypsin-App von dem Bonner Team aufmerksam zu machen, damit sich die Patienten entsprechend registrieren. Anderer Effekt wäre auch, voneinander zu lernen. Also das Alpha-1-Antitrypsin-Register ist in der sogenannten REDCap-Technologie, das heißt grundsätzlich modular gedacht. Und warum kann man nicht dann dort, wo Register fehlen, in Unrare dazu den modularen Baukasten anbieten, damit man für Krankheiten, wo wir keine Zahlen haben, entsprechend Registerstrukturen etablieren kann. Und das Ganze möglichst niedrigschwellig.
Nochmal bitte, REDCap-Technologie, habe ich nie gehört.
Das ist die Idee dahinter, dass die Software frei verfügbar ist. Also, dass du die Programmcodes auch nutzen könntest.
Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen historisch geguckt und du hattest erzählt, die Zahlen steigen, die App verändert sich. Was ist denn eure Perspektive? Wo wollt ihr denn hin? Also was, wenn du dir das wünschen dürftest und sagen würdest, die Finanzierung ist gut gesichert, was sind so eure nächsten Ausbaustufen?
Ich möchte für Unrare die Möglichkeit schaffen, dass wir erstens den Punkt, den wir schon sehr ausführlich diskutiert haben, einen schwierigen Patienten niedrigschwellig mit anderen Kollegen austauschen. An der Bushaltestelle, ich habe eine Maske, die von Ärztinnen für Ärzte gemacht ist und wo man sagt, ich kann hier niedrigschwellig das eingeben und muss keine Angst davor haben, dass Leute sagen, hey Grigol, du hast ja echt gar keine Ahnung, schäm dich, dir sollte die Lizenz entzogen werden, ist doch klar, der Patient hat Zöliakie und nichts anderes. Sondern, dass man Patienten dort schildern kann und man kriegt ein Feedback und Anregungen, was man machen kann. Also so ein bisschen ein niedrigschwellige Konsiliarangebot zwischen Ärztinnen und Ärzten. Ich möchte das Gleiche etablieren für Patienten, die ratsuchend sind, dass sie die Möglichkeit haben, sich entweder untereinander oder auch von anderen Rat zu bekommen. Und zwar ohne Scharlatanerie, sondern Unrare geprüft. Ich möchte eine Plattform schaffen, die stärker die Silos aufbricht. Warum reden die Kindergastroenterologen so viel miteinander und sind dann immer die Superexperten untereinander? Warum reden wir so selten miteinander? Das müssen wir ändern, aus meiner Sicht. Und ich stelle auch fest, dass die Erwachsenen- und Kinderärzte, Stichwort Transition, zu wenig miteinander vernetzt sind. Alle sind so viel mit sich beschäftigt und keiner hat Zeit, in den Dialog zu gehen. Aus meiner Sicht liegt es dran, weil es unbequem ist, weil es nicht haptisch sich gut anfühlt. Und das möchte ich mit Unrare als zweites ändern. Und als drittes, glaube ich, wir können Erfahrungswissen besser nutzen. Mütter, Väter von chronisch kranken Kindern wissen oft sehr gut, was ihren Kindern gut tut. Und dieses Wissen, das versandet, genauso wie jedes Wissen versandet, wenn Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen. Und hier sowas wie, ich will es nicht Museum oder Asservatenkammer nennen, aber dass man sagt, Erfahrungswissen bleibt verfügbar. Das wäre der dritte Baustein. Und der vierte Baustein ist, die Selbsthilfe stärker sichtbar zu machen. Das sind momentan getrennte Universen. Aber der Selbsthilfe ein Gesicht zu geben im Sinne von Auffindbarkeit, von Dialog, von Austausch, dafür fehlt ein geeigneter Ort und der möchte Unrare mir auch werden.
Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort schon fast, finde ich. Aber du kommst nicht umhin, die Do's und Don'ts, die in diesem Podcast das Dauerelement sind, noch zu beantworten. Also du darfst dir Dinge positiv wünschen oder du darfst auch Dinge sagen, die dich nerven oder wo du sagen würdest, liebe Kollegen, lass das jetzt mal sein. Die Reihenfolge bleibt dir überlassen.
Okay, also was du unbedingt machen solltest, ist, dich stärker zu vernetzen. Trau dich. Trau dich, in den Dialog zu gehen. Trau dich, vermeintlich doofe Fragen zu stellen. Ich habe das so oft gehört, als ich Student war und ich dachte immer, nein, ich frage nichts, ich habe nur doofe Fragen und jetzt bin ich 58 und ich liebe jede Frage, ich liebe jede vermeintlich doofe Fragen. Ich freue mich, weil man dann sieht, wo sind die Wissenslücken und wo sind Missverständnisse. Trau dich zu fragen und das Don't. Wehe, du guckst dann hämisch. Wehe, du bist von oben herab. Also ich wünsche mir eine Welt ohne blöde Kommentare, ich wünsche mir eine Welt auf Augenhöhe. Und deswegen das Don't, sei höflich, sei wertschätzend und zwar mit deinen Kolleginnen, egal ob jung, ob alt, egal wo sie herkommen, sei genauso mit deinen Patientinnen und deinen Patienten, wohl wissend, dass wir auch Verständnis dafür haben dürfen, dass jemand mal einen guten oder mal einen schlechten Tag hat und einander dann auch verzeihen dürfen.
Also das finde ich jetzt ein noch viel besser gelungenes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, lieber Lorenz. Sehr schön. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Wir freuen uns über Lobe und Likes. Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik und natürlich auch über Themenvorschläge und für Vorschläge über Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und wie immer, bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.